palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Mario Hasen, habt ihr ein paar schöne Feiertage gehabt? Hier ist Serie Amore, die neue Ausgabe, nach dem 33. Spieltag der Serie A, der, wenn man es ganz genau nehmen will, während der Aufnahme sogar noch läuft. Ich habe den Super-Osterhasen mit am Start, der heißt Mario Soike und kommt aus einem Kurzurlaub aus Dänemark. Wo hat man da wenigstens dann Eier in der Sanddüne verbuddelt, oder wie war das?
War dann der Hey-Hey, wie man in Dänemark sagt, oder ist das Schweden? Ich weiß nicht, aber die sagen auch Hey. Wir waren an der Ostsee-Küste, da ist das nicht so mit den klassischen Dünen leider, aber auch sehr schön, auch sehr, sehr schön. Es wurden auf jeden Fall, wenn dann wären auch, glaube ich, Bierdosen vergraben worden.
Okay, aber da habt ihr euch nicht die Mühe gemacht und habt gesagt, das ist Mittel zum Zweck und die habt ihr dann nicht versteckt, sondern euch so reingedrückt.
Ja.
Okay, ist ja auch vollkommen angemessen. Aus dem Alter bist du auch raus. Vielleicht verstecke ich dir das nächste Mal, was wir dann sehen.
Mach.
Ansonsten, ja genau, habe ich gerade gesagt, wir nehmen auf direkt nach dem Spitzenspiel Napoli gegen die Roma. Stand jetzt läuft noch Atalanta gegen Hellas Verona. Mal sehen, wie da die Zeit fortgeschritten ist, wenn die Sendung sich dem Ende entgegenneigt. Und der Schlussspielstand wird dann nicht feststehen, aber wir haben das Versprechen bekommen, dass wir von Steffen von Mentalita Calcio ein Stadionerlebnis bekommen, von denen heute übrigens weitere zwei in dieser Sendung auftauchen, also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und dann verrät euch sozusagen Steffen in seinem Stadionerlebnis ganz zum Ende der Sendung, wie der Abschluss des Spieltages ausgegangen ist. Aktuell steht es 0-0. Ich sehe Tudor, der bei Gasperini vorbeischaut. Das machen wir am Ende der Sendung, dann können wir auch nochmal kurz über das Aus von Bergamo sprechen. Gehen aber rein, Marius, mit dem Spielchen, das wir uns gerade noch zu Gemüte gezogen haben. Carsten Fuß hat so schön gesagt, Calcio Parlato. Da wurde viel, viel, viel geredet und wenig Fußball gespielt. Also ganz so wenig Fußball war es vielleicht auch nicht.
Fand Mourinho ganz gut so, glaube ich.
Ja, dem hat's gefallen. Vielleicht kurz vorneweg, die Roma unter der Woche erfolgreich gewesen, ist jetzt im Halbfinale der Europa Conference League. Nach dem 1-2 in Norwegen gab es ein 4-0 Heimsieg gegen Bodø Glimt. Einmal Abraham, dreimal Zaniolo. Da habe ich mir nochmal zwei Facts jetzt rausgesucht, schon vor dem Spiel heute gegen Napoli, aber da beide auch nicht weiter getroffen haben, stehen die auch noch so. Tammy Abraham ist erst der dritte Roma-Spieler, der in diesem Jahrhundert 24 Buden mindestens in einer Saison macht. Davor die anderen zwei jeweils zweimal, Dzeko und Totti. Und Nicolò Zaniolo ist einer von zwei Spielern, wenn man jetzt nur die nimmt, die am oder nach dem 1.1.99 geboren sind, dem mehr als ein Doppelpack in einem K.O.-Spiel in einem europäischen Wettbewerb gelungen ist. Der andere hört auf den Namen Erling Haaland. Und im Halbfinale trifft man dann auf Leicester.
Claudio Ranieri hat gesagt, er ist für die Roma. Ja.
Ja?
Damit das auch geklärt ist. Finale könnte ganz, ganz nett werden. Entweder gegen Feyenoord oder gegen Olympique Marseille. Also ich glaube, das so Fan-Kulturtechnisch würde das was hermachen.
Wo findet das Finale
in Tirana
statt?
Okay. Ja, also ich meine, warum nicht?
Ja. Zeig gleich mit dem ESC oder was ist das wieder
bestimmt,
für eine Ansetzung?
Ja.
Na gut, nee, aber da zumindest mal dann noch ein italienisches Team vertreten in den letzten Europacup-Wochen, die wir dann auch noch mitnehmen in dieser Saison. Heute Abend war es lang erstmal nichts so von der Roma, wie ich finde. Also da war Napoli schon besser zu Beginn.
Führung ging in Ordnung.
Geht durch ein, durch einen Elfmeter, der auch in Ordnung geht, finde ich. Ibanez gegen Lozano, auch wenn Lozano da selber den Ball, das Beinchen so reinstellt, dass er dann auch da getroffen wird. Aber Dybala hat sich in der Review Area angeschaut und konnte dann auch nicht anders als auf den Punkt zeigen. 11. Minute dann Insigne, der gegen Rui Patricio verwandelt. Stark geschossener Elfer, sehr, sehr platziert. 9. Saisontor für Insigne, das 8. vom Punkt insgesamt für ihn. Und der 9. Treffer für Napoli in dieser Saison nach einem Elfmeter. Das ist absoluter Top-Wert in Europas großen 5 Ligen. Und dann hat es trotzdem nicht zu 3 Punkten gereicht, die halt schon sehr wichtig gewesen wären für die SSC, nachdem man da gegen die Fiorentina verloren hat. Und ich gehe da ehrlicherweise voll mit Carsten Fuß mit, der das heute kommentiert hat. Das war am Schluss, ja, jetzt der Wortlaut fällt mir nicht mehr ein, aber Angsthasenfußball von Spalletti. Also Angsthasenfußball, der eingeleitet wurde von Spalletti und seinen taktischen Anpassungen. Es gab keinerlei Entlastung mehr, zu guter Letzt dann auch noch Insigne und Osimhen raus, Mertens und Juan Jesus kamen dann rein. Es hatte vor dem Gegentreffer, der durch El Shaarawy in der ersten Minute der Nachspielzeit erzielt wurde, gab da schon keine Struktur mehr so richtig, finde ich, in Napolis Spiel und nach dem Ausgleich dann überhaupt gar nicht mehr. Also gebeutelt, nicht mehr gewusst, was, wie, wo mit dem Ball, lange Bälle, aber lange Bälle auf wen?
Ja. Ich habe mir notiert, Spalletti verbaut Napoli den Sieg mit typisch italienischem Coaching. Also in der Stilrichtung Simone Inzaghi auch. Nach 1-0 oder Allegri natürlich auch. Nach 1-0 irgendwie. Sie haben ja nicht mal den Bus geparkt, aber sie haben halt das Spielen eingestellt. Obwohl man sicherlich Anfang der zweiten Hälfte, als man dann eben das Spiel eingestellt hat, mit guten Kontern der Roma den Gnadenstoß hätte verpassen können. Aber ja, das war dann halt einfach tatsächlich schwach. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage, ist Napoli out of the title race? Wir beißen uns wahrscheinlich, also oder ich mir, wenn ich das jetzt sage, nächste Woche wieder auf die Zunge, weil dann wieder alles andersrum passiert. Aber jetzt haben sie -4 auf Milan, -2 auf Inter, die haben ein Spiel weniger, haben den direkten Vergleich gegen Napoli gewonnen.
Ja. Ja, Carsten, dem es ja immer sehr gelingt, trotzdem neutral Spiele zu kommentieren, hat man in einem Halbsatz dann doch auch angemerkt, dass er da ein bisschen angefressen war, als er gemeint hat, dann Napoli können wir jetzt erstmal komplett wieder aus dem Titelrennen streichen. Da sind wir natürlich auch schon wieder beim Fatalismus, der gerne vorherrscht in dieser Stadt, der auch Mauri, der mir schon sowas Ähnliches nach dem Fiorentina-Spiel geschrieben hatte. Aber jetzt, ja, da würde ich schon mitgehen, wobei wir auch eben oft gesagt haben, das waren jetzt noch die zwei Dinger und jetzt kommt theoretisch gesehen Fallobst. Also, leichtere Gegner. Sehr viel leichtere Gegner. Aber kann schon ein bisschen Brainfuck gewesen sein, jetzt das am Schluss. Weil man es eben sich auch, wie du es gesagt hast, man hat es, weiß ich nicht. Klar, wenn sie es 1-0 dann irgendwie gewinnen, aber die haben ja nicht mal irgendwie, wie du gesagt hast, geil den Bus geparkt oder gemauert. Sind also Zweikämpfe gekommen, alles das ist noch vorhanden gewesen, aber ja, eigenes Spielen überhaupt nicht mehr stattgefunden und AS war völlig angezündet die ganze Zeit auch noch. Die Bank, Mourinho, durchgehend, alle standen, glaube ich, die letzten 20 Minuten. Ne Fusato hat auch noch rot gesehen, so 10 Minuten vor Ende der regulären
Spielzeit. Das war diese Szene mit Sagnolo und Meret, ne, im Strafraum.
Ja, was natürlich keinen Elfmeter geben darf. Aber zur Wahrheit gehört ja natürlich auch, dass es die Roma auch noch gewinnen kann. Ne?
Genau.
Also zwei Szenen, die sie, wenn sie sie besser zu Ende spielen, dann scheppert es da vielleicht
auch. Ich finde also so enttäuscht, wie ich jetzt nach dieser Leistung von Napoli bin, die es ja jetzt auch dann tatsächlich gegen die Großen gegebenenfalls verspielt haben, mit den Niederlagen gegen Milan und Fiorentina und jetzt halt unentschieden gegen die Roma, alles zu Hause. Also der Druck im Maradona vielleicht zu groß. Und auf der anderen Seite Roma finde ich total beeindruckend, nachdem wir ja auch am Anfang irgendwie schon mal gesagt haben, das wird ja alles irgendwie nichts und so. Aber so in den letzten, sagen wir in diesem Jahr, hat Mourinho es echt geschafft, der Mannschaft Power und bin ich schon wieder bei Mentalität. Also täglich grüßt das, wöchentlich grüßt das Murmeltier, aber das hat er denen echt eingeimpft. Und deswegen sind die jetzt beeindruckenderweise seit 12 Ligaspielen ohne Niederlage, kommen immer wieder mit späten Toren zurück. Und ja, wenn die noch es vielleicht schaffen, im Sommer ein bisschen mehr Tiefe in den Kader zu bekommen, dann kann das 2023, was zumindest mit der Champions League auf jeden Fall werden, sag ich. Also wenn.
Ich dachte, jetzt kommt so ein richtiger Hot-Tag.
Titelanwärter oder so. Ja, da backe ich mal lieber kleinere Brötchen, glaube ich. Mal sehen, was sie auf dem Mercato so machen. Aber wenn die das jetzt hier noch gewinnen, dann sind es ja auch plötzlich, ich weiß nicht, wie viele Punkte nur noch auf Juve. Also dann, ne? So haben sie diesen Platz nicht gewonnen, sozusagen, den Abstand nicht verkleinert, aber.
Ja, es sind 5 auf Juve.
Das wird wohl nichts mehr, sage ich jetzt auch einfach mal, aber. Ja, wenn die das noch gewinnen, dann sind es nur noch 3. So, und eben bei so angezündet, wie die sind. Dann steht Markus, unser Roma-Fan, in 4 Wochen plötzlich ohne Hose da.
Das kann keiner wollen. Ja, letzte Niederlage in der Liga war die gegen Juve. Das Spiel, das sie nie verlieren dürfen, das war Anfang Januar.
Stimmt.
Danach noch einmal in der Coppa verloren und eben das Hinspiel gegen Bodø Glimt. Ja, gehört noch dazu, dass auch mal ein enttäuschendes 0-0 gegen Genua zwischendurch dabei war, meine ich. Ja, so, aber absolut, absolut. Die Roma auf jeden Fall für mich aktuell Team der Stunde in der Serie.
Und dann macht halt auch sogar einer wie El-Sharawi die entscheidenden Tore, ne? Plötzlich.
Das ist richtig. Dass der da, und der war die ganze Zeit, wo er da am Start war, seit der Einwechslung, hat er einiges richtig gemacht, ja. In jedem Fall.
Hoffentlich trotzdem, dass Zaniolo nicht zu schwer verletzt ist.
Ja, glaubt ihr was
Muskuläres? Sah so aus, also nicht Bänder.
Ja. Drücken wir die Daumen, das wäre nämlich sonst ein bisschen arg bitter. Napoli als nächstes dann in Empoli unterwegs auf Punktejagd. Die Roma gegen Inter. Da auf Inter kommen wir später eh nochmal. Aber ich habe es gerade vorhin angedeutet, es gab ja auch diese Niederlage noch letzte Woche zu Hause gegen die Fiorentina. Die haben wir nicht so ausführlich besprochen, meine ich. Aber wir haben jemand, der es live im Stadion gesehen hat. Und das ist der Flo. Und der hat uns auch schon mal Stadionerlebnisse geschickt. Sehr, sehr fleißig.
Hat er.
Ja, hat er. Und deswegen bekommt ihr jetzt nochmal Eindrücke aus dem Maradona und aus Napoli von Flo. Ab dafür.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao liebe Serie Amore Community. Heute gibt es von mir mal wieder ein Stadionerlebnis aus dem Maradona in Neapel. Wir waren ja zu Gast, mein jüngerer Bruder, so sein Geburtstagsgeschenk zum 18., mein Stiefvater und ich, und haben uns im Maradona das Spiel gegen die Fiorentina angesehen. Also zunächst mal muss man sagen, die Stadt Napoli und auch das ganze Umfeld ist natürlich komplett loco, aber positiv. Also es ist ehrlicherweise genauso, wie Marius Kollege Carsten Fuß das bei euch im Podcast auch schon gesagt hat oder bei seinem Arbeitgeber bei den Napoli-Übertragungen. Also die ganze Stadt pulsiert und vibriert, wenn Napoli spielt. Und so war es eben am Sonntag auch. Wir hatten uns am späteren Vormittag auf den Weg gemacht, öffentlich mit der Metro von unserem Standpunkt aus Monte Santo ins Stadion. Bei jeder der 3 Stationen stiegen schon mehr Tifosi hinzu Und somit waren wir dann weit, ja, ziemlich genau 3 Stunden vor Anpfiff schon am Stadion. Das hat uns der Herr, der uns die Tickets besorgt hatte, so empfohlen. Wir sollen doch zeitig am Stadion sein, da eben das eben sehr lang es ja zugehen sollte und im Stadion bis auf den Fiorentina-Fanblock ausverkauft sein sollte, und dementsprechend früh waren wir da. Also Stadion an sich ist ein absoluter Wahnsinn. Riesiges Ei, alter Kobel, ziemlich zentral in der Stadt gelegen. Absolut geil, vor dem Stadion war ein Gewusel, das man sich kaum vorstellen könnte. Also man konnte sich alles Mögliche kaufen. Sambuca-Verkäufer waren unterwegs. Mama, falls du das hörst, nein, wir haben uns keinen Schnaps gekauft. Und ja, es war ein Gedränge, es war warm, es war laut, aber es war richtig geil. Trotz aller Einlasschecks, Covid-Pass-Check und so weiter und so fort, dann waren wir ziemlich zeitig auf unserem Platz im Settore TN4 auf der Tribuna Nisida, falls das jemandem was sagt. Genau, 50 Euro pro Karte haben wir bezahlt, waren Gastes Adventure, die zu bekommen, die Karten, über einen Bekannten. Und wie gesagt, dann waren wir zeitig im Stadion und es hat sich mehr und mehr gefüllt. Und ja, das Stadion war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn man es jahrelang im Fernsehen sieht und dann mal da ist. Also es war Wahnsinn. Und als dann die Napoli-Spieler zum Warmmachen rausgekommen sind und auch die Torhüter und dann die Zuschauer innen im Stadion richtig losgelegt haben, das war einmalig. Genau. Und es war eben so, dass von der Fiorentina waren nicht ganz so viele Zuschauer da, da war der Block nur spärlich gefüllt, aber der Napoli-Sektor war komplett sold out. Beim Aufwärmen hat man eben schon gemerkt, dass das ganze Stadion heiß ist, also es war dann ziemlich voll oder sehr, sehr gut gefüllt beim Aufwärmen, und ja, die Spieler wurden angepeitscht und ich sag mal so, Fabian Ruiz beim Aufwärmen, der hat einen blöden linken Fuß, ne? Der hat eine Scheißschusstechnik. Der hat den Ersatztöchtern von Napoli keine hinten reingelegt, ne? Na, kleiner Scherz, also war dann schon richtig heiß alles. Und ja, der Spielverlauf war dann nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Fiorentina ging in Führung, so nach 30 Minuten durch Gonzales, bisschen schläfrig verteidigt. Ansonsten klassisches Napoli-Spiel, wie man es eben kennt. Napoli, also die letzten Jahre, Chance um Chance, hinten, ja, ziemlich tollpatschig. So ging es dann mit dem 1:0 in die Halbzeit für Florenz. Man muss sagen, Igor von Florenz, der hat den Osimhen komplett abgemeldet, trotz im weiteren Spieltoren Assist, aber der sah kein Land gegen Igor, der war brutal. Und als dann in der Halbzeit Mertens kam, kurz nach der Halbzeit Mertens kam und den Ausgleich geschossen hat, brachen alle Dämme. Leider hat es dann doch nicht mehr gereicht für den Napoli-Sieg, auch mit der Mini-Aufholjagd noch durch das Tor vom Osimhen. Ich meine, Ikone und Cabral haben noch die Tore für Florenz gemacht. Von dem Jubel von Cabral kann man jetzt halten, was man mag, wenn man das 3-1 macht und dann meint, man muss vor dem Napoli-Block den Balotelli-Jubel auspacken. Wenn man im Winter aus der Schweiz gekommen ist und bisher 2 Tore gemacht hat und dann so den Zampano raushängen lassen muss, weiß ich nicht. Selbes gilt für Dragowski, der beim Aufwärmen abfällige Gesten in Richtung der Napoli-Fans gemacht hat, aber ich meine, wenn man der Auswechseltorwart hinter Pietro Terracciano ist, kann man sich schon mal so raushängen lassen. Fand ich ziemlich affig. Passt im Großen und Ganzen aber zu dem mit seinem ganzen Auftreten und die coole Figur, die er wohl darstellen will mit seinem Bart und seiner Nummer. Aber bevor es jetzt viel zu lang wird, abschließend kann ich sagen, fahrt nach Neapel, fahrt ins Maradona, schaut euch ein Spiel an. Es ist absolut crazy, es ist absolut lohnenswert. Auch wenn es etwas stressig und etwas anstrengend und etwas laut ist, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, fahrt dahin, schaut euch die Spiele an und wie ich es vorhin schon gesagt habe, an alle Serie A-Schauer in Deutschland, es ist wirklich so, wie Carsten Fuß es beschreibt, genauso ist es, fahrt hin, habt eine gute Zeit, danke euch, ciao, ciao. PS, was ich noch vergessen hatte für die Trikotverrückten in der Serie A-More-Community, ich wollte mir noch am Spieltag vor dem Fanjob 1-9 Armani-Trikots kaufen mit meinem Lieblingsspieler Andrea Petagna. Doppelter Wermutstropfen. Zum einen war ja Petagna verletzt. Und zum anderen hätte das Trikot dann mit samt Flock 125 Euro gekostet. Darauf habe ich dankend verzichtet. Nochmal danke und ciao, ciao.
Ja, danke schön, Flo. Sehr, sehr gut. Guck mal, der ist richtig motiviert schon. Das wiederholt. Ein Stadionerlebnis eingesendet, und das mit dem Trikot verstehe ich natürlich auch. Das ist dann schon
das Geld.
Hätte ich, glaube ich, auch.
Ich habe es ja für Pandev und Parma gemacht. aber ja. Trotzdem völlig, völlig nachvollziehbar, zumal man kann sich dann ja auch bei Napoli bei den 15 Trikots diese Saison kann man sich ja gar nicht entscheiden.
Ist nur die Frage, wie er dazu kommt, hat er uns das schon mal erklärt oder sonst muss er das mal machen, wie er dazu kommt, dass Petagna sein Lieblingsspieler ist.
Ich glaube, er hat das schon mal gesagt oder geschrieben bei einer Squadra Eterna oder so. Flo, schreib mir.
Okay, ja. Mal gucken. Dann gehen wir doch hoch an die Tabellenspitze, oder? Weil ich gerade eben auch schon mal gesagt hatte, eben für die Roma, der nächste Gegner ist dann Inter. Und beide Mailänder-Clubs, die sind am Karfreitag unterwegs gewesen. Das ist übrigens auch mal eine Frage, die ich noch an die Community stellen wollen würde. Warum ist in Deutschland der Karfreitag wichtiger als in Italien und in Italien dann dafür der Ostersonntag? Sind die Italiener einfach in ihrem Christentum zumindest positiver eingestellt, dass sie sagen, der Tag, hier, wo es wieder losging und Stein vor der Höhle weg, da, das soll gefeiert werden und die Deutschen sind so, oh, Karfreitag, da bitte gar nichts machen. Das war meine laienhafte Erklärung. Das
ist eine gute Frage, ja.
Wobei mich das eben auch tatsächlich nur wegen dem Spielplan des runden Leders interessiert hat, jetzt nicht aus weiteren christlichen, gläubigen Gründen, ohne irgendjemand auf die Füße treten zu wollen, aber I don't care.
Aber ja, wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommis.
Genau. Starten wir doch mal mit Inter rein, würde ich sagen. Die hatten nämlich vorgelegt und den Spieltag eröffnet mit einem 3:1-Sieg bei La Spezia. Brozovic nach einer guten halben Stunde mit dem 1:0 war ein ganz munteres Spielchen. Er im Übrigen jetzt der 17. Torschütze schon in dieser Saison. Also verschiedene.
War sein erstes, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, krass, ne? Sie hatten schon mal 18 in irgendeiner anderen Saison, aber das ist eh schon auch mal wieder ganz schön breit gestreut, was Dudes angeht, die schon ein Tor geschossen haben. Insgesamt dann in der Folge aber extremer Chancenwucher bei Inter. Und auch Spezia war gar nicht so schlecht im Spiel drin. Also es hat mich gut unterhalten, muss ich sagen. Da habe ich es mir im Vorfeld von Milan ein bisschen so nebenher angeguckt. Lautaro hat dann in der 73. das 2:0 gemacht. 7. Tor an einem Freitag für ihn. Keiner trifft so gern. In der Serie A, wie er an diesem Wochentag. Ja, wieder, du siehst, ja, er hat wieder gewühlt.
Das ist der Torbücher frei.
Da muss ich mal gucken. Ich habe leider keine geile Zeitlupe von gesehen. Aber wenn ihr euch das im Real Life anschaut, müsst mal beim 2:0 und dann geht er zum Jubeln in die Kurve. Und man sieht es leider nicht genau, aber es muss ein Bierbecher fliegen und er macht ihn mit so einem Roundhouse-Kick und er trifft ihn voll. Es ist mir unbegreiflich, warum die Regie da keine Slow-Mo angeboten hat in der anderen Einstellung.
Das zweitbeste Bild gewesen. Es gab doch dieses Mal dieses Video von dem einen in, keine Ahnung, Dänemark, Schweden oder irgendeinem anderen Land, der einen Bierbecher fängt und das dann austrinkt.
Bellingham hat dieses Jahr auch schon mal angefangen, ne? Aber es gibt wirklich einen, der hat ihn auch ganz komplett ausgetrunken, ne? Und es wird trotzdem nochmal spannend, weil Macchione war es, glaube ich, kurz vor Ende dann nochmal richtiges Traumtor eingeschweißt hat. Alexis Sanchez beendet es dann aber mit 3:1 in der Nachspielzeit. Also wenn sie zwischenzeitlich die Dinger da noch reinmachen, die sie haben liegen lassen, dann gewinnen sie es wahrscheinlich haushoch. Also würde ich schon fast souverän drunter schreiben. Und weil Spezia, glaube ich, nicht mehr den ganz großen Druck hat, ist das jetzt, die fangen es so an, ein bisschen mitzuzocken. Deswegen sah das vielleicht teilweise, mag man vielleicht dann so glauben, vielleicht was doch nicht so gut. Aber ich glaube, das war auch einfach, weil Spezia nichts zu verlieren hat und dann da draufgegangen ist.
Doch, ich finde, da können die Interisti voll mit zufrieden sein. Dritter Sieg in Folge auch, ne? Also jetzt, man ist auf jeden Fall wieder da. So wie wir das angekündigt haben.
Wieder da.
Immer auf die Brust klopfen.
So ist es. Und damit da an diesem Freitag dann Druck aufgebaut auf Milan, die am späteren Abend zu Hause gegen Genoa angetreten sind. Und das war würde ich drunter schreiben, ein 2-0 Arbeitssieg.
Ich glaube, Alexander Blessin hat danach gesagt, dass es wieder das, so stellt er sich Genoa vor. Nicht verlierend, aber von Einstellung und so weiter. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich habe nur die Highlights gesehen und da kam mir gar nicht so viel vor. Aber
also, ja, das hatte am Anfang Tempo, Intensität und alles. Frühes Tor für Milan, Leao, fünftes Heimtor schon jetzt in 2022. 11. Minute war das oder so. Und wenn man dann aber dann trotzdem den Strich auch nach der ersten Halbzeit drunter zieht, Salemakers noch eine gute Chance gehabt, muss ich schon sagen, dass Milan da auch, finde ich, das hat denen super gut getan, dass sie das frühe Tor machen, weil sonst, glaube ich, fangen sie irgendwann an, wieder nachzudenken. Sie haben es kontrolliert, waren auch, wir werden nachher noch ein Stadionerlebnis dazu hören, hat Marc, hat das nicht so negativ gesehen wie ich, wobei ich es auch nicht negativ sehe. Also es war halt ein konzentrierter, auch schon energetischer Auftritt von Milan über die gesamte Zeit, um das Spiel zu gewinnen. 6. Mal in Folge zu 0 in der Liga unter Pioli. Das ist im Übrigen vor ihm bei Milan nur Capello und Rocco gelungen. Also ja. Auch das. Und ja, damit muss einhergehend. Ich danke, dass wir daran erinnert werden. Michael Jahr wird in die 11. Saison reinkommen.
Da möchte ich kurz eingrätschen. Die Gazzetta dello Sport hat nämlich ausgerechnet, dass er noch den, wenn er jetzt bis Saisonende zu null bleibt, dann löst er ganz knapp Gigi Buffons Gegentorlos-Rekord ab.
Boah, wie viele Minuten?
Magnin hat jetzt 564 und Gigi hat 973 in einer Saison mit Juve gehabt. Und 450 hat man ja jetzt eben noch. Also wird natürlich eng, ja, aber also beeindruckend. Und da wird diese Woche noch darüber diskutiert, ob Donnarumma zurückkommt, ne?
Ja. Das macht Sinn. Der Wechsel hat sich für ihn weniger gelohnt als für Raiola, ne? Oder mehr oder was. Das habe ich jetzt eh wieder das auf Topic. So, ist der auch Berater für Haaland?
Ja, klar.
Ja? Ist das Ding mit dem, dass der. Wie viel soll der Provision bekommen, wenn.
Also ist der Vater auch? Alf Inge?
Ja.
Und ja? Also zusammen irgendwie 30 Millionen oder so?
Also der Vater und.
Mino zusammen.
Der Berater bekommen dann vom Verein zusätzlich zu der normalen Ablöse das, was sie fordern. Ja, wünsche mir auch nur, dass Roy Keane dann nochmal auf dem Knie reinhüpft, aber bei beiden Finish Business, ey. Das ist unfassbar. Gut, zurück zum Thema. Ich glaube, bei Mike Magnin ist es übrigens nächstes Wochenende gegen Lazio vorbei. Mit der zu Null Serie habe ich.
Meinst du Ciro?
Ciro. Ja, aber ansonsten, es war kein Spektakel, aber gut, solide. Und ja, Genoa haben wir auch schon jetzt ein paar Mal angedeutet, dass das nicht mehr so leicht zu bespielen ist. Zum CFC, um das kurz mal einzuwerfen. Ja, das war energetisch zweikampfstark und alles, aber ich weiß, das ist natürlich auch nicht komplett ihr Spiel. Sie wollen schnell umschalten und da hast du wenig Ballkontrolle und so, ne? Aber das ist schon teilweise zäh, eine Mannschaft anzugucken, die um die 70% Passquote hat. Und heißt, wenn die mal, also nicht nur in so, wo es mal schnell und mit Risiko der Ball gespielt wird, so, sondern wo, hier bei Day ist die Anspielstation, spiel ihm den Ball mal im Mittelkreis zu. Ach so, er geht auf der anderen Seite ins Seitenhaus.
Ja.
Und das war.
Bei der fühlt sich da auch an den HSV zurückerinnert, ne?
Aber das ist zumindest Zukunft drin bei Genoa. Ich schweife ab, weil ich hier gerade geguckt habe, wie Caprari hier einen Freistoß an die Latte gesetzt hat bei Bei Atalanta steht es nach wie vor noch 0-0.
Ui, und da ist Steffen ruhig geblieben, ne?
So, zurück zum Thema. Jetzt wird es ein bisschen wild, ich muss mich konzentrieren.
Genua in 2 Wochen, Derby.
Derby gegen Samp. Samp reden wir nachher kurz vielleicht im kurzen Block noch drüber, aber Genua, Team von Plessin, prinzipiell, ja, glaube ich, dass sie noch in der Lage sind, 2-3 Spiele in dieser Saison zu gewinnen. Dagegen abgezockte Rossoneri, vor allem auch mit dem Innenverteidiger-Duo, das ja in dem Fall gar nicht so gespielt hat. Hier Calabria ist ja kurzfristig raus, dafür kam Gabia rein und Kalulu musste nach auf die rechte Seite und Gabia und Kalulu waren mitentscheidend. Also gab einen schnellen, guten, öffnenden Ball von Gabia auf Kalulu, der flankt Leão mit dem Tor, das in der die Führung war. Das hat mir sehr, sehr
gefallen. Das freut mich, dass Gabia wieder halber so ein Erfolgserlebnis hat. Finde ich gut.
Ja. Ja, und auch ansonsten solide das ganze Spiel alles wegverteidigt. Was ich sagen wollte, noch wegen, deswegen hatte ich Genua gerade noch im Kopf. Die waren wirklich so harmlos. Also klar, das kann dann immer mal irgendwo einer reinfallen. Aber nicht mal das war im Ansatz gegeben, dass sich da hätte irgendwie Milan Sorgen machen müssen. Das fand ich wirklich nach vorne erstaunlich dünn vom CFC. Und ja, 2-0 ist ausgegangen, Messias hat dann noch eins gemacht. Der hat ja im Hinspiel doppelt getroffen, also das ist auf jeden Fall sein Lieblingsgegner. Ja. Mein Lieblingsbild war Pippo Inzaghi war da, da wollte ich dich eh mal befragen, was glaubst du, Pippo Inzaghi, drückt er seinem Bruder die Daumen oder Milan?
Ich weiß gar nicht, was die für ein Verhältnis haben, ehrlich gesagt. Also
ist auch schon wahrscheinlich auf der Ebene, wenn du Profisportler warst, wahrscheinlich schon auch ein bisschen
ja.
Konkurrenz,
ich glaub, oder? Ich glaube, der schon Milan die Daumen.
Ich glaube auch. Was aber geil war, er saß hinter Maldini und er war schon zwischendurch, ich weiß nicht, was er an dem Tag hatte, oder also er war unfassbar müde. Okay. Also man hat schon eine Einblendung gesehen und der andere ist er eingeblendet worden und hat sich allen zurecht gegähnt und auch so dieses, wenn sich Leute so die mit einer Hand dann so in die Augen greifen und sich die Augen so reiben.
Wow.
Und so weiße Hemd, ein bisschen aufgeknöpft, aber es sah so alles nicht mehr richtig, die Uhr und dann 88. Minute, nochmal gleicher Bildausschnitt. Ach so, Pippo ist nicht mehr da. Okay. 2 Stühle hinter Maldini leer, hat er mal kurz gesagt, du, kann nicht noch einen Doppio Espresso, deswegen, ich muss jetzt ins Bett. Mach's gut, wir sehen uns. Ja,
nice.
Dann da war er auf einmal weg.
Sehr, sehr schön.
Nicht eingeschlafen ist auf jeden Fall, ich habe vorhin schon mal gesagt, Marc, der uns auch ein Stadionerlebnis geschickt hat, der war bei dieser Partie. Und das hören wir uns gemeinsam jetzt an.
Ciao a tutti vom Lago Maggiore, nicht mehr aus Mailand. Ich hatte mir überlegt, ich mache noch mal ein kleines Stadionerlebnis aus dem San Siro, auch wenn das jetzt wahrscheinlich diese Saison schon überproportional vertreten war. Aber war trotzdem wieder spektakulär. Das Spiel Milan-Genua am Karfreitag mit über 70.000 anderen Verrückten und auch meiner Tochter, 9 Jahre alt. Die kennt bisher nur Babelsberg 03 im Kalignes-Stadion. Da ist auch mal gute Stimmung, aber bei knapp 2.000 Zuschauern. Und jetzt hier San Siro 70.000, mega laut, das hat sie ein bisschen erschreckt, aber auch echt geplättet. Auch die Größe des Stadions hat sie echt beeindruckt. Und manchmal hat sie sich ein paar Mal die Ohren zugehalten und gefragt, ob wir das die ganze Zeit machen. Er meint, war die Kurve Sud. Und hat sich aber dann sich dran gewöhnt und redet jetzt auch seit dem Spiel von nichts anderem mehr. Also von daher wieder großartige Stimmung im San Siro. Zum Spiel. Ich habe das gesehen, dass einige gesagt haben, das war wieder so ein schlechtes Spiel oder mühsames Spiel. Ich will mal so ein bisschen die Frage, wie das sich unterscheidet zwischen TV und Stadion. Ich habe das anders gesehen. Ich habe das als konzentrierte Leistung wahrgenommen. Viel Energie auch in der Mannschaft gespürt auf dem Platz. Hab nicht gemeint oder nicht gemerkt, dass da irgendwie sich jemand hat hängen lassen. Das am Anfang viel Druck gemacht, 1-0 geschossen von Leão und dann auch gerade in der ersten Halbzeit auch lange dran geblieben, gut dagegen, also die Kontrolle behalten. Zum Beginn der zweiten Halbzeit gab es mal so eine Situation oder so eine Phase, wo ich gemeint habe, jetzt geht das wieder in die Richtung, wo das wieder am Ende aus den Händen rutscht. Da war es so ein bisschen tricky. Genoa war am Ende viel zu harmlos, als das jetzt zu irgendwas geführt hätte. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, dann diese Phasen. Am Ende dann hat es 2-0 gemacht. Salamakers und Rebic hatten ja auch noch einige Chancen, die sie nicht genutzt haben. Von daher 2-0-Sieg verdient. Die Null stand, wie auch jetzt schon die letzten Spiele. 7. Mal in Folge, 6. Mal in der Liga. Also Abwehr herausragend und das, obwohl Kalulu jetzt diesmal gar nicht die meiste Zeit in der Innenverteidigung gespielt hat. Das war schon sehr, sehr gut. Und schauen wir mal. Druck hochgehalten auch auf Inter und Napoli. Und jetzt schauen wir mal, wo das am Ende der Saison rauskommt. Dann alles Gute euch. Diesmal war es deutlich kürzer als beim Derby.
Ja, da habt ihr auch nochmal ein bisschen andere Sichtweise gesehen. Klar, ich glaube, das ist im Stadion, sieht das alles immer nochmal schneller und intensiver und alles aus. Und wie gesagt, ich habe es auch nicht, oder ich weiß gar nicht, ob er mich meinte oder auch generell andere. Es war halt nicht komplett mitreißend und kein Spektakel, aber für seine Tochter, ihr habt es gehört, war es ein Spektakel. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. So der Sprung von Babelsberg zu Grüße nach Babelsberg, ne? Meine lieben Freunde, aber das ist dann 70.000 im San Siro. Ja,
kann man
machen. Kleines Mädchen schon auch nochmal was anderes. Das kann man machen. Auf jeden Fall frühkindliche Erziehung läuft bei Marc in jedem Fall. Der hat Spaß gehabt. Vielen Dank dafür. Und was auch gesagt hat, wir hatten schon viele San Siro-Stadion-Erlebnisse. Dieser Saison ist mir völlig.
Geht immer, ne? Also vor allem auch solange es noch geht. Dazu sage ich gleich auch noch was.
Ja, und vor allem. Ich höre es mir immer gerne an, weil jedes Stadionerlebnis ist ja ein neues Stadionerlebnis.
That's true.
Aus einem anderen Blickwinkel. Ja. Marc war da. Pipo war da. Vielleicht ist ja bald ein neuer Investor da, ne? Wie finden wir denn das?
Ja. Ich glaube, am Donnerstag ging die, oder Freitag? Ich weiß nicht, wann die Nachricht durchkam. Hattest du das schon aufgegriffen in deinem Kommentar?
Nee, das überlege ich nicht. Das mache ich vielleicht jetzt dann, wenn ich Christian Bernhard am Dienstag bei der Gruppe am Start habe. Da kannst du ein bisschen, wenn du mit jemandem drüber reden kannst, dann geht das, finde ich, immer sonst da so ein Monolog drüber zu erzählen, dass irgendwelche Dudes mit viel Geld schon wieder beim Fußball mitmischen wollen. Das ist
also, um das mal kurz runterzubrechen, Reuters kam mit der Nachricht um die Ecke und Bloomberg auch in der vergangenen Woche, dass der bahrainische Investitionsfonds Investcorp Milan für 1 Milliarde Euro von Elliott, dem US-amerikanischen Investmentfonds, abkaufen wird. Die Verhandlungen sollen wohl vor dem Abschluss stehen und die bahrainische Botschaft in Großbritannien oder in England hat die Verhandlungen bestätigt. Nachdem alle anderen nichts dazu sagen wollten, weder Investcorp noch Elliott noch Milan selbst, hat die bahrainische Botschaft in England bestätigt, dass das wohl passieren wird. Und was hält man nun davon? Also es war klar, dass Elliott nicht ewig der Besitzer von Milan bleiben wird. Die sind das ja nur geworden, weil der chinesische Investor Li vor 4 Jahren, glaube ich, der hatte sich Geld von denen geliehen und sich dann so eine Klausel in dieses Loan Agreement eingebaut, dass wenn er das nicht zurückzahlen kann, dann geht der Verein an Elliott. Das ist passiert. Danach ging es mit Milan bergauf.
Ja.
Aber sobald die Gewinne damit machen konnten, würden wollen, war eigentlich klar, dass sie den Verein verkaufen würden. Paolo Scaroni, der Präsident, hat das auch im letzten Herbst quasi schon einmal gesagt, dass das kommen wird. Er dachte nur, dass es noch ein bisschen länger dauern wird. Nun geht's aber doch relativ fix und ich finde das eigentlich erstmal, was man von bahrainischen Investitionsfonds erhalten mag, ich finde das im Meisterschaftsrennen jetzt so kurz davor einen absolut unnötigen Nebenschauplatz, das noch aufzumachen. Also es bringt ja irgendwie dann doch Unruhe rein. Alle werden jetzt danach befragt. Sogar Carlo Ancelotti. Naja, also ob das jetzt die Zukunft ist, wahrscheinlich wird man da dann auch größere Aktivitäten auf dem Transfermarkt erwarten können. Der Fonds ist wohl dafür bekannt, viel Geld zu verdienen. Den gehört unter anderem Gucci und Avira, die dieses Antivir-Programm gemacht haben. Das habe ich mir bei Wikipedia rauskopiert. Und der...
Ja, mit Solaranlagen und Windkraft werden sie wahrscheinlich nicht so viel Geld gemacht haben. Ja.
Vielleicht kann er bald Gucci-Trikots bei Milan. Ist ja das Venezia-Trikot, also absolut off-topic, aber das Venezia-Trikot ist auf dem Coachella-Festival in den USA gespottet worden.
Oh Gott. ja gut, aber ist auch nicht mehr überraschend, ne?
Und dann ist er nun hinlänglich bekannt, dass das nicht meine Lieblingsquelle ist, aber der Corriere dello Sport hat berichtet, dass einer der größten Shareholder von InvestCore, der Sovereign Wealth Fund von Abu Dhabi ist. Damit hat man dann direkte Connections zu Manchester City.
Und stimmt. Okay.
Also klar, das verspricht dann natürlich eben, was ich meinte, viel Kohle. Aber also keine Ahnung, ob das dann auch jetzt international dann irgendwie relevant wird wie bei Red Bull. Über irgendwelche Wege. Zumal die City Group auch Palermo verpflichten will. Martin Palermo. Nein.
Ja, keine Ahnung, die werden sich ja erst gegenseitig nicht Ilkay Gündogan ausleihen oder so.
Wer weiß. Dann gehen die Kalulu für 40 Millionen zu Man City in 2 Jahren. Naja, Investoren sind natürlich ist immer ein heikles Thema irgendwie. Ich finde es eigentlich netter, wenn das so italienische Patriarchen sind und nicht irgendwelche Fonds.
Ja, klar, das eh. Bin dann letztens schon mal drauf angesprochen worden und da meinte ich auch nur, dass ich die ganz große Unruhe nicht erkenne und denke zumindest, dass wenn das irgendwie so bleibt, dass man Maldini, der ja auch auch durch das, was er geschaffen hat, Autorität, da irgendwie weiter das große Heft des Handelns in der Hand hat, dass der Weg, den sie eingeschlagen haben und der positiv ist, glaube ich, sich erstmal keinen großen Knick bekommen wird.
Das stimmt. Das glaube ich auch. Also wenn da nicht sich unnötig eingemischt wird und das erwartet man dann von solchen Fonds ja im Gegensatz zu alten italienischen Patriarchen eher nicht, dann wird sich die positive Entwicklung sicherlich in irgendwelcher Form fortsetzen. Was auch klar ist, dass InvestCore das Stadionprojekt sehr, sehr wichtig ist. Ich habe es eben angekündigt. Da hat sich in den letzten Monaten, glaube ich, da gab es ein stetes Hin und Her zwischen Forderungen an jetzt mach doch mal endlich so ungefähr. Und Milan und Inter haben dann irgendwann gesagt, wir sind jetzt unzufrieden und suchen uns ein anderes Areal.
Ach, das ist schon.
Ja. Okay. Das haben sie auch gefunden. Sesto San Giovanni. Und der Bürgermeister von Mailand, Roberto Di Stefano, hat danach gesagt, innerhalb von 18 Monaten können wir es auf dem San Siro-Gelände bewerkstelligen. Nachdem es seit wann wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, seitdem halt wirklich gar nichts passiert ist. Und jetzt soll es im Sommer, im August oder Juli, August, eine neue Machbarkeitsstudie geben. Und dann soll im Ende November die finale Entscheidung gefällt werden. Und das ist natürlich typisch Italien, weil das hätte es auch, glaube ich, vor 2 Jahren schon geben können.
Das stimmt. Aber dann können wir noch ein bisschen länger.
Ja, das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Ja.
So. Wir nehmen es einfach mal so. Als nächstes steht dann an eben das Spiel bei Lazio in der Liga, aber zuvor noch Coppa Italia, das dann eben am Dienstag, wenn ihr das hört, ist dann wahrscheinlich Dienstag, also heute, wenn ihr es hört, wenn ihr es nicht schon direkt krank irgendwie so wie so Chunkies euch nachts reinzieht, aber dann dürft ihr das natürlich auch gerne tun, möchte niemanden verurteilen. Es ist dann theoretisch Inter der austragende Verein und das ist von dem her interessant, denn das Hinspiel ist ja 0-0 ausgegangen und in der Coppa Italia gibt es noch die Auswärtstorregel. Das macht natürlich jetzt in der Konstellation besonders viel Sinn. Also mit einem Treffer wäre da Milan schon einen guten Schritt, wenn nicht vielleicht sogar zur halben Miete, wie man so schön sagt, im Finale der Coppa Italia. Das Finale dann im Übrigen auch irgendwo, glaube ich, noch zwei Spieltage vor Schluss, 13. Mai meine ich, im Kopf zu haben. Also das wäre dann aber auch auf jeden Fall für einen der zwei Mailänder Clubs dann nochmal eine kleine Doppelbelastung im Meisterschaftsendspurt.
Und am Mittwoch spielt dann wahrscheinlich Juve, ne?
Juve gegen die Fiorentina, ja.
Da können wir doch den Bogen schlagen.
Genau. Sehr gut. Wir brauchen eigentlich mal für ein Best of the Rest Jingle. Lass uns einmal kurz durch die Liga durchwischen. Zweimal 1-1 mit zweimal Last Minute. Ich hatte mir zuerst Lazio aufgeschrieben, aber du Überleitung hast schon recht. Bei Juve Bologna egalisiert Vlahovic spät die BFC.
Was für ein kurioses Tor, ey.
Und MA9 übrigens jetzt die letzten 6 Hütten alle für Bologna nur hergemacht.
Reine Legende.
Und Dusan, 50. Tor, und das mit Anfang 22, so schnell hat das vor ihm nur ein anderer, nicht italienischstämmiger Spieler in der Serie A geschafft.
Sag mir mal einen Zeitraum.
Zeitraum. Es ist noch nicht so lange her. Also es ist in einer der ich glaube, als wir noch ein bisschen jünger waren, galt der zum Top-Talent.
Nicht Italiener.
Ja.
Nee, Shevchenko meinst du ja nicht.
Aber Milan.
Ricardo Oliveira.
Alexandre
Pato. Oh, ja, natürlich. Geil.
Jo, also Juve damit die Roma noch dran gelassen.
Und das vor den Augen von Alessandro Del Piero. Zum ersten Mal seit 10 Jahren.
Und der sieht schlecht aus inzwischen. Das ist so ein Mensch, genauso wie, klar, wenn du das Bild der Greg daneben siehst, dann siehst du schon, dass er älter geworden ist. So, ne? Aber wenn du jetzt gerade kein aktuelles Bild von ihm damals aus seiner Kickerzeit gesehen hättest und du hättest ihn da gesehen, das sagen so, ja, genauso habe ich eine Erinnerung.
Ja, auf jeden Fall. Oder? Aber meinst du, der war von den Trikots begeistert?
Alter, ey, was war das denn?
Wenn ihr da noch kein Bild von gesehen habt, dann googelt das schleunigst. Den Flop 3 auf jeden Fall schon mal safe für nächste Saison, wenn das Auswärtstrikot wird.
Ja, und das werden sie bei jeder Gelegenheit anziehen, ne? Also das ist eieiei. Nee, also so Abstand auf die Roma gehalten damit, nochmal um so richtig oben Angst und Schrecken zu verbreiten, dafür reicht's nicht. 8 hinter Milan. Überleg, sie hätten es gewonnen, ne? Wären 6 hinter Milan. Das sind halt auch bei noch 5 Spielen.
Ja, aber ich glaube, wir hatten uns letzte Woche darauf geeinigt, dass sie sich da dann verabschiedet haben aus dem Meisterschaftsrennen.
Ja, okay. Ja.
Oder im Derby schon.
Hast ja recht.
Vielleicht, ja.
Ja. Ja. Ist ja recht. Ebenfalls bei Lazio Torino später Ausgleich Immobile. der das macht. Torino hätte da deutlich davor schon mal auf 2-0 stellen können. Die haben da ein paar Chancen liegen lassen. Und wie sie den Gegentreffer dann fliegen, da muss man auch nochmal erklären, was der Torwart da macht. Aber wie auch immer, Ciro ist der erste, das heißt der erste Italiener, der in 3 verschiedenen Spielzeiten mindestens 25 Tore gemacht hat.
Legende, auch er.
Ja.
Und Pietro Pellegrini, der den Führungstreffer für Torino gemacht hat, sein erstes Serie A-Tor seit dem 17. September 2017. Damals Doppelpack für Genoa gegen Lazio. Und da war der noch 16, glaube ich.
Und in welchem Stadion hat er sein erstes Serie A-Tor gemacht?
Olimpico? Gegen Roma? Mhm. Ja, natürlich.
Beim letzten Spiel von Francesco Totti.
Ja, schade, dass die Verletzungen und so weiter. Er hat ja noch. Also ich sage, Juric, nächste Saison, wenn sie ihn behalten, dann als Belotti-Nachfolger, vielleicht Juric kriegt ihn hin.
Ja, ja, glaubst du?
Zumindest jetzt kein Stammstürmer in der Squadra Azzurra vielleicht, aber auch so ein 10 bis 15 Tore-Stürmer könnte schon sein.
Ja. Er bringt schon vieles dafür mit. Also jetzt in den letzten Jahren, wenn du den da als 16 mal gesehen hast und jetzt ist er auch dieser massive
Schrank. Übrigens auch.
Dann hat er sich zwischendurch auch nochmal. Was war das gerade? Der Bändel von deinem.
Beim Bommel vom Hoodie ins Auge. Ich wild gestikuliert habe.
Ja, wenn den da am Anfang, okay, der war ja schon auch mit 16 so stabil, aber jetzt ist halt so richtig stabil und dann hat ihm auch irgendwann jemand mal gesagt, dass er jetzt ja irgendwie sich auch tätowieren lassen muss, ne? Ja,
klar, hat er von Skamaka vielleicht.
Stimmt, ey, Alter, die zwei.
Aber der hat auch übrigens da, ich habe mir nämlich die Aufstellung mal angeguckt von damaligen Spiel gegen Lazio. Sorry, jetzt dauert das dann doch noch 5 Minuten länger, aber auch unter Juric und so geile Namen in der Genoa 11, natürlich Kapitän Mattia Perin, Innenverteidigung Erwin Zukanovic, defensives Mittelfeld natürlich Miguel Veloso.
Ja, sag mal ein paar Vornamen,
vielleicht Nachname. Dann machen wir das. Innenverteidigung mit der Nummer 2 Nicolas.
Boah.
Spolli. Auch Innenverteidigung, Dreierkette Luca.
Oh, so ein Alter, ne?
Ja. Rossettini. Den jetzt auf links, das kannst du schaffen. Linker Flügel, Diego.
Gut, nein. Nee, Gott. Linker Flügel, aber Abwehr oder Mittelfeld?
Ja, so Gosens.
Ich habe keine Ahnung. Das ist doch eine
schlechte Idee. Lachsalt.
Ah, Diego Lachsalt, der mit den schönen, mit der schönen Frisur immer.
Genau. Ja. Und aber jetzt den Stürmer, den schaffst du ganz vorne mit der Nummer 11. Adel.
Tarabt.
Fußballgott.
Krass. Die hatten doch auch mal, den hatten die denn noch, hatten die nicht auch mal irgendwie, oder kriege ich den, das Paar von denen, Genoa hatte so eine Zeit, wo sie auch so ein paar Spieler hatten, die ich tatsächlich auch, die du auch zu Udine stecken kannst.
Ja. Ja, auch nämlich mit der Nummer 9, Riccardo Centurio.
Ja, sowas zum Beispiel. Oder wie heißt denn der eine? Klatzkopf, Skandinavier.
Oh, Ilgemann?
Ja, genau.
War der bei Genoa?
Ja, auf jeden Fall auch bei Udine. Hot Error.
Lassen wir das.
Also es gibt Hiljemark und ich meine noch einen anderen. Ne? Hiljemark war doch auch einer, der dann auch tatsächlich mal bei entweder Delfino Pescara oder der hatte so lockige Sachen. Dann gibt es noch Heudonk und dann gab es aber auch noch einen, der gerade auch noch so ein
Granqvist war auch bei Genoa mal.
Ja.
Aber der war natürlich auch stark.
Ja, das stimmt.
Oh. Ich gucke jetzt mal auf der Transfermarktseite alle Transfers Genoa CFC. Und das ist leicht, sich da zurechtzufinden. Ne?
Aber Hiljemark ist auf jeden Fall auch einer, über den ich oft drüber gestolpert bin. Neutink ist auch noch so einer, der gerade bei Udinese ist. Den meine ich ja auch nicht.
Ja, der ist Captain da, glaube ich, ne? Oder war es zumindest ja unter Gotti. Tja, das lädt hier ganz schön lang und man muss ganz schön viel runterscrollen. Egal.
Ja. Es wird mich auf jeden Fall die ganze Nacht beschäftigen. Ich glaube, es ist irgendeine Mischung aus Bram, Neutink und Hiljemark. Irgendwie sowas. Aber vielleicht meine ich auch einen von beiden oder ich meine einen ganz anderen. Aber irgendwie sowas. Da sind auf jeden Fall so ein paar Zerstörer rumgelaufen, egal ob bei Udinese oder bei Genua.
Das ist definitiv so. Aber Udinese hat die haben jetzt auch zerstört.
Ah, stimmt. Empoli 4-1 gehauen. Da hier übrigens Deulofeu, der getroffen hat, und Beto, beide jetzt mit 11 Saisontoren oder so, zuletzt ein Sturmduo mit jeweils zweistellig getroffen, war 2012, 2013. Damals Muriel und Di Natale.
Lazar Samardzic hat auch sein zweites Saisontor für Udinese gemacht.
Also da denkt man sich, Udinese, also entweder sage ich immer, die steigen ab, oder ich sage mir dann irgendwann zwischendurch, wenn ihr halt mal so über die ganze Saison so und vielleicht nicht immer erst im Winter Spieler von Bordford holen würdet, dann wird ja irgendwie wieder mal vielleicht was gehen.
Das Gute ist ja, dass Watford absteigt, ne? Und
echt? Steigen die ab?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja.
Venezia
und Sampdoria? Also Venezia. Erstmal Venezia.
Venezia steigt wahrscheinlich auch ab, verliert knapp gegen Florenz. Lucas Torreira wieder getroffen. Dem geht es sehr gut, habe ich das Gefühl.
Ja, der will auch bleiben, auf jeden Fall.
Ja. Ist der erste Uru nach Ernesto Vidal, 53, 54, der mindestens 5 Tore in der Serie A für die Fiorentina gemacht hat.
Krass. Krass.
Und
Uru Squadra wurde gewünscht, ne?
Oh ja, richtig.
Machen wir.
Cagliari gewinnt durch ein Tor der Jolas.
Oh ja.
Wichtige 3 Punkte gegen Sassuolo. Und da jetzt wirklich, wenn ich das gerade vorhin mit diesen Tore an Freitagen gesagt habe, jetzt kommt Random Fact. 5 der 6 Siege, die Cagliari diese Saison geholt hat, waren alle in Spielen, die um 12.30 Uhr angepfiffen wurden. Die sind, wenn
richtige Frühaufsteher.
So, wenn um 12.30 Uhr angestoßen wird, ist Cagliari diese Saison unbesiegt.
Wow. Wow.
Und da musst du jetzt mal, wenn du das in den letzten Wochen, ne, also will ja hier kein Calciopoli aufbeschwören, aber wenn du das die letzten Wochen eigentlich gesehen hast, was Sassuolo gezockt hat, dann musst du mir doch jetzt mal erklären, wie die jetzt auf einmal gegen Cagliari verlieren.
Ja, der Keks ist lecker.
Ja.
Ah ne, der Keks ist ja 0-0, ne? Egal.
Vielleicht auf jeden Fall ein paar Ferienhäuschen nächstes Jahr auf Sardinien. Sind schon mal verbucht. Und Salernitana gewinnt bei Sampdoria. Und weil wir vorhin über Genua gesprochen haben und jetzt Cagliari ein bisschen weggezogen haben, für Venezia ist auch bitter. Das wird in 2 Wochen ist Derby in Genua. Und das, ich hab's ja geschrieben, das wird richtig giftig.
Ja, wird es auf jeden Fall.
Und Sampdoria, Alter, das ist, sie waren ja zwischendurch eigentlich schon wieder. Und jetzt sind sie schon wieder, also sind so mittendrin und dabei.
Auf jeden Fall. Und für Salernitana kommt das, also weiß nicht, wenn Cagliari das jetzt nicht gewonnen hätte, dann wäre Salernitana, weil die ja noch 2 Spiele weniger haben, auch wieder richtig dick mit dabei.
Ja.
Kannst eigentlich. Und die haben sich jetzt endlich mal belohnt für ihre guten Leistungen in den letzten Wochen.
Ja, 2 ganz frühe Tore geschossen, ne?
Ja, Fazio, Ederson und Ciccio Caputo in der 32. dann nur noch mit dem Anschluss. Caputo, den sehe ich ja nächstes Jahr auch ein paar Mal, ne?
Ja, aber weil du sagst, 2 Spiele weniger, ne? Also, wenn die die beiden gewinnen.
Die spielen auch noch gegen direkte Konkurrenz.
Ja, vor allem, wenn die beide gewinnen, wären das theoretisch auch nur 5 hinter Cagliari dann noch.
Ja, genau. Und deswegen, wenn Cagliari das jetzt verloren hätte, wovon ja die meisten ausgegangen sind, dann wären es so 2.
Ja. Mal gucken. Als nächstes allerdings Salernitana bei Udinese.
Das wird nach der Logik der letzten 5 Podcast-Minuten eher nichts. Mal sehen.
Ja. Mal gucken. Das war der Rest des Spieltags. Ich muss im Übrigen sagen, dass dich das 1:1 vorhin der Roma nochmal gerettet hat.
In jedem Fall. Wir sind gleich auf jetzt, ne?
Ja, davor hatte ich dich überholt schon.
Krass.
Aber ich hatte auf Sieg Napoli getippt.
Tja.
Und obwohl wir beiden Volltrottel wieder die Freitage, wirklich, da sitze ich da in der Arbeit und kommentiere das Spiel und vergesse es zu tippen.
Ich hatte wenigstens die Ausrede, da schon irgendwo unterm Tisch gelegen zu haben, vielleicht.
Na gut. Aber, ja, aber trotzdem, wenn ich da. Und vor allem, das waren beide Freitagsspiele, wo du zumindest irgendwie, du hättest doch beide auf jeden Fall irgendwie auf Mailänder Clubs getippt. Das sind auf jeden Fall 4 Punkte, die einem fehlen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber gut, hätte jetzt für uns nichts geändert, für unseren.
Genau, für unseren Infight, deswegen so egal. Auf den Rest gucke ich schon gar nicht mehr. Euch zuliebe tue ich es noch kurz. Moritz, 23 Punkte Vorsprung. Und ja. Also ums Podest würde ich sagen, dahinter wird es noch ein bisschen eng. Ich schaue auch mal, ja, und so generell die Top 10. Kai Tippmann hat sich wieder in die Top 10 reingeschlichen.
Stark.
Jelnikov bislang mit 21 Punkten. Mit starken 21 Punkten, genauso wie Juventino. Auf dem Weg zum Spieltagssieg.
Wie steht es zur Halbzeit bei Atalanta?
Ja, wobei das jetzt gar nicht stimmt, weil es nicht aktualisiert war. Hellas führt in Bergamo. Und deswegen wollte ich noch einmal kurz noch 2 Worte zu Atalanta verlieren. Raus gegen Leipzig, 0-2, zweimal in Nkunku, ja, aus der Europa League. Man war ja da, dann, man hätte da am Schluss nochmal ein 1-1 machen können. Die Entscheidung fällt dann spät durch einen Elfmeter, der mal wieder durch einen etwas unkontrollierten Musso. Ne? So gut der sonst ist, das macht er mir ein bisschen zu häufig und ein bisschen zu. Ja. Insgesamt auf jeden Fall war das auch schon die 8. Heimniederlage wettbewerbsübergreifend. So viele gab es zuletzt 2014, 2015 und in der Ära Gasperini ist das Negativrekord. Das gab es so bislang noch nie. Wir können jetzt nicht so lange warten. Wir hatten ja eh schon jetzt die eine oder andere Denkpause, bis das Spiel jetzt hier noch gegen Hellas zu Ende ist. Das können wir euch leider nicht liefern. Aber das wird dann hoffentlich Steffen machen. Und der schickt mir das dann direkt zu. Und wenn ich, bevor ich den Podcast hochlade, dann schneide ich das dann gleich hier noch ran. Und Steffen war aber bei 2 Spielen an diesem Wochenende. Also er ist gerade in Bergamo und war auch noch in Südtirol, ne?
Genau, in Bozen gab es nämlich das Spitzenspiel, das angekündigte der Serie C Girone A gegen Padova. Und das endete standesgemäß mit 0-0. Und deswegen ist ein Spieltag vor Saisonende, steht der FC Südtirol vor dem allerersten Aufstieg in die Serie B.
Das heißt, steht davor, ist es fix oder?
Sie haben 2 Punkte Vorsprung vor Padova, besseres Torverhältnis. Ich weiß nicht, ob da der direkte Vergleich zählt. Sie spielen am Sonntag bei Triestina. Und ich denke mal, ein Unentschieden reicht. Und sie haben erst 9 Gegentore in dieser Saison kassiert.
Ach, krass. Okay, dann wir auch bald nach Bozen. Uns kann Steffen jetzt schon mal erzählen, wie es da war. Steffen erzählt uns jetzt, wie es da war und wie es ausgegangen ist bei Bergamo gegen Hellas Verona. Steffen, bitte. Ja, dann wollen wir doch mal, nein, das ist nicht die Stimme von Steffen, das ist die von Mario. Ich muss euch leider enttäuschen, kein weiteres Stadionerlebnis, Redaktionsschluss und keine Einsendung. Trotzdem natürlich liebe Grüße an Steffen. Ich kann euch verraten, Hellas hat 2-1 gewonnen bei Atalanta. Vielleicht war die Feierei zu dolle. Und Atalanta verliert damit jetzt schon zum 6. Mal in der Rückrunde. Auch das gab es unter Gasperini noch überhaupt nicht. Und es sieht alles danach aus, als würde Bergamo dann nächstes Jahr nicht europäisch spielen. Vielleicht die Gelegenheit, dann ein kleines Rebuild zu machen, auch mit neuem verantwortlichen Personal, unabhängig jetzt von der Trainerposition. Genau. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao. Bleibt gesund.
Performance.